Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 97. Folge von Schäuber fragt nach. Nachdem ich in der Vorwoche hier über die Ernennung Peter Westenthalers zum ORF-Stiftungsrat berichtet habe, hat mich Herr Thomas B., ein besonders aufmerksamer Zuhörer aus Feldkirch in Vorarlberg, darauf aufmerksam gemacht, dass ich möglicherweise eine Mitverantwortung an dieser Personalentscheidung habe. Er hat nämlich in meinem 2019 erschienenen Buch Schrödingers Ente, warum eine Lüge keine Meinung ist, einen Text mit der Überschrift Danke HC gefunden, in dem ich folgenden Satz geschrieben habe. Die Neugestaltung des ORF brüllt nach einer Wiederkehr Peter Westenthalers. Herr B. fragt nun, ob ich hellseherische Fähigkeiten hätte oder ob ich gar Ghostwriter für Herbert Kickl wäre. Also meines Wissens weder das eine noch das andere, aber natürlich beunruhigt mich die Sache, denn ich habe in diesem Text darüber gemutmaßt, welche ehemaligen FPÖ-Spitzenkräfte im Falle einer neuerlichen Regierungsbeteiligung der Blauen mögliche Kandidaten für ein Comeback wären. Neben Westenthaler im ORF wären das Hubert Gorbach, der seine gerichtlich anerkannte Expertise zum Thema Geldwäsche künftig bei der Nationalbank einbringen könnte. Herbert Scheidner könnte im Verteidigungsministerium als vom Eurofighter-Konsortium kostengünstig geleaster Mitarbeiter punkten. Und für Karl-Heinz Grasser ließe sich vielleicht bei der Münze Österreich ein Posten als Bargeldkoordinator finden. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass Herbert Kickl sich an diese Vorschläge halten könnte und möchte daher sicherheitshalber festhalten, bitte mich nicht missverstehen, das war Satire. Das müsste Herbert Kickl eigentlich nachvollziehen können, denn er selbst fühlt sich ja auch sehr oft missverstanden. Ebenfalls in der Vorwoche habe ich hier zitiert, was Kickl über Peter Westenthaler gesagt hat, nämlich, dass dieser ein Politchamäleon ohne Rückgrat und Charakter sei und außerdem ein Verräter an der Idee Österreichs. Das klingt aufs Erste nach ziemlich rüden Beschimpfungen, aber vielleicht waren sie ja ganz anders gemeint. Es kann sein, dass wir sie völlig neu interpretieren müssen. Diesen Gedanken legt ein Interview nahe, das Herbert Kickl dieser Tage der Kronenzeitung gegeben hat. Darin wird er auf seine Beschimpfung des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen als senile Mumie angesprochen, woraufhin Kickl erklärt, dass es sich hier um keine Beleidigung handle, sondern um ein, Zitat, sprachliches Bild. Ja, dem muss man zunächst einmal beipflichten. Das stimmt natürlich. Senile Mumie ist ein sprachliches Bild, so wie, weiß ich nicht, komplex beladenes Rumpelstilzchen oder charakterlich defekter Bonsai Goebbels. Aber Herbert Kickl geht einen Schritt weiter und interpretiert das sprachliche Bild senile Mumie auch gleich neu. Ich darf ihn zitieren.
Senil bezog sich auf eine gewisse Vergesslichkeit, die wir beim Bundespräsidenten ja immer wieder erleben. Und Mumie bedeutet nichts anderes als Unbeweglichkeit.
Senile Mumie hat also überhaupt nichts mit Altersdiskriminierung zu tun. Und das ist natürlich total lebensnah. Man sagt ja auch Kindern, die ihre Hausübung vergessen haben, dass sie senil sind. Und wenn sie beim Familienwandertag trotzig nicht mehr weitergehen wollen, bezeichnet man sie als Mumien. Also zumindest in der Welt von Herbert Kickl dürfte es so sein, aber dort trauen sich Kinder sowieso nicht hin. Auf jeden Fall stellt sich die Frage, ob auch andere verbale Ausfälle von Herbert Kickl ganz anders von ihm gemeint waren. Bleiben wir gleich bei Bundespräsident Van der Bellen. Dem hat Kickl ja bekanntlich angekündigt, er werde ihm den Schädel gerade richten. Das wurde mancherorts als ziemlich unverblümtes Bekenntnis zu körperlicher Gewalt angesehen. Aber vielleicht war das von Kickl sogar nett gemeint. Er berichtet im Krone-Interview nämlich von einem persönlichen Gespräch mit Van der Bellen. Wenn man sich jetzt versucht, das vorzustellen, wird einem rasch klar, bei einem Vier-Augen-Gespräch mit Kickl kann der Bundespräsident den Schädel gar nicht gerade halten. Er muss ihn auf die Brust sinken lassen, was auf die Dauer Müdigkeit auslöst. Kickls Absichtserklärung, ihm den Schädel wieder gerade zu richten, war also vielleicht nichts anderes als die verbrämte Beschreibung dafür, Van der Bellen möglichst flott von dieser körperlich fordernden Kopfhaltung zu befreien, indem Kickl aus Rücksicht darauf das Gespräch kurz gehalten hat, um dem Schädel des Bundespräsidenten schnell wieder eine gerade Ausrichtung zu ermöglichen. Ja, vielleicht steckt hinter Herbert Kickls Aussagen manchmal sogar ein bisschen Selbsterkenntnis, die man nicht gleich als solche erkennt. Im Interview mit der Krone lobt er angesichts der Sorgen, die sich seine Mutter um ihn mache, seine eigene Tapferkeit. Zuvor hatte er schon erklärt, dass viele Leute zu ihm sagen würden,
»Du Herbert, pass auf dich auf, dass dir nicht so geht wie dem Jörg!«
Das könnte jetzt natürlich ein subtil formulierter Hinweis darauf sein, dass tatsächlich vor ein paar Wochen das Lokal Stadtkrämer in Klagenfurt wieder eröffnet hat. Aber ich glaube, die würden den Herbert gar nicht reinlassen. Nein, die Warnung, er solle aufpassen, dass es ihm nicht wie Jörg Haider ergehe, meint vermutlich, dass er sich nicht erwischen lassen soll. Haider wurde ja posthum noch durch das Birnbacher Geständnis entlarvt. Sein Komplize Josef Martins von der ÖVP wurde infolge des Geständnisses wegen Untreue zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Bei Haider blieb den Geschädigten nur über, den vom ehemaligen Landeshauptmann verursachten Schaden bislang erfolglos bei seiner Familie einzuklagen. Angesichts der Tatsache, dass sich die Pilnacek-Untersuchungskommission im Justizministerium auch mit dem Korruptionsskandal um Herbert Kickls Agentur Ideenschmiede beschäftigen könnte und die mit der Untersuchung des Grazer FPÖ-Finanzskandals befasste Staatsanwaltschaft auf die Idee kommen könnte, auch die Tätigkeit des Hauptverdächtigen Mario Eustachio als Finanzprüfer für die Bundes-FPÖ näher zu beleuchten. Angesichts all dessen wird der Wunsch, es möge dem Herbert nicht zu Lebzeiten so ergehen wie dem Jörg danach, durchaus verständlich. Und auch, dass sich die Mama da Sorgen macht. Wir sollten uns aber Sorgen machen wegen einer anderen Aussage von Herbert Kickl. Im Zuge einer Pressekonferenz erklärte er unlängst, die Unterstützung der Ukraine sei
ein Selbstmordanschlag auf die europäische Bevölkerung.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Aussage in Polen, Moldawien und den baltischen Staaten eher als Mordversuch an der eigenen Bevölkerung gesehen wird. Aber Herbert legt noch eins drauf und erklärt,
wir müssen unser Verhältnis zu Russland normalisieren.
Und da stellt sich natürlich die Frage, was Herbert Kickl und seine Partei unter einem normalen Verhältnis zu Russland verstehen. Aufschluss darüber gibt ein von Whistleblowern aus der russischen Botschaft verfasstes Dossier, aus dem der Falter schon Auszüge veröffentlicht hat und das ich jetzt vor mir liegen habe. Darin werden nicht nur in Österreich tätige russische Spione beim Namen genannt, es gibt auch eine Auflistung von FPÖ-Politikern, die besonders gute Beziehungen zum Putin-Regime hätten. Genannt werden der ehemalige Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Detlef Wimmer, die für parlamentarische Anträge zur Aufhebung von Russland-Sanktionen zuständigen Johannes Hübner und Axel Kasecker, letzterer nebenbei Stadtparteiobmann der vom vorhin erwähnten Finanzskandal gesprengten Grazer FPÖ und, etwas überraschend, Manfred Heimbuchner. Bei dem hätte man ja rein optisch eher eine Nähe zu Nordkorea vermutet. Herbert Kickl selber wird auch genannt. Also hätte er laut dem Dossier in Erwägung gezogen, den russischen Inlandsgeheimdienst FSB als Vorbild für eine Reform des österreichischen Verfassungsschutzes zu nehmen. Angesichts der in jüngster Zeit enttarnten russischen Spione im BVT eigentlich ein naheliegender Gedanke. Das hätte den Herrschaften vielleicht das oft mühsame Täuschen und Tarnen beim Führen eines Doppellebens erspart. Naheliegend wäre es daher auch meine eingangs präsentierte Liste möglicher Polit-Comebacks im Falle einer neuerlichen FPÖ-Regierungsbeteiligung, um einen Namen zu ergänzen. Karin Kneißl käme nicht nur wieder als Außenministerin in Frage, sondern nachdem sie ja damals mit den nun enttarnten Russlandspionen aus dem BVT einen eigenen Geheimdienst geplant hat, auch als für Staatssicherheit zuständige Innenministerin. Und wenn Kickl diese Regierung sogar als Kanzler anführt, würde Kneißl auch problemlos vom Bundespräsidenten Wladimir Putin angelobt werden. Als normal für die Wachau gelten meistens Grüner Veltliner und Riesling. Aber dabei wird übersehen, dass in dieser Region auch andere Rebsorten prächtige Weine liefern können. Roter Veltliner, Neuburger und Muscatella zum Beispiel und in ganz seltenen Fällen auch Weißburgunder. Einen solchen seltenen Fall habe ich heute im Glas. Es ist der Pinot Blanc Carlunda 22 vom Weingut Brustbauer aus Oberläuben. Und er ist noch unter einem anderen Aspekt eine Rarität, denn die Brustbauer Weine bekommt man nicht im Einzelhandel, sondern nur vor Ort am Weingut mit angeschlossenem Heurigen. Ich würde sagen, dieser von der legendären Lage Kellerberg geerntete, mit intensiver Frucht und langem Abgang gesegnete Tropfen ist die Reise allemal wert. Prost! Ah, das hat jetzt gut getan. Ein guter Schluck als kleiner Ausgleich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese intensive Beschäftigung mit Zitaten von Herbert Kickl schlägt sich doch ein bisschen auf den Magen. Mein heutiger Gesprächsgast ist diesbezüglich so hart im Nehmen wie vermutlich sonst niemand. Es ist die Autorin des Falterblogs Blauland, Nachrichten aus der Welt der FPÖ, Nina Horacek. Grüß dich, Nina.
Hallo, Florian.
Wie ist es zu deinem Projekt Blauland gekommen?
Naja, ich schreibe ja schon sehr lange über die FPÖ und irgendwann war dann die Frage in der Redaktion, heuer ist ja das große Wahljahr, die FPÖ ist in den Umfragen recht lang schon sehr stabil auf Platz 1, ob ich nicht auch online da mehr machen mag und ob ich nicht eine eigene Kolumne machen möchte. Und seitdem gibt es Blauland jetzt einmal vorerst befristet bis zum Wahltag und dann schauen wir weiter, was da rauskommt.
Wenn es um Berichterstattung über Leute wie Herbert Kickl oder Martin Sellner geht, hört man oft den Vorwurf, man sollte das lieber bleiben lassen, weil man mache sie damit nur größer und wichtiger, als sie sind. Was sagst du dazu?
Naja, ich sehe meine Aufgabe jetzt nicht, jemanden zu verhindern oder groß zu machen oder klein zu machen, sondern meine Aufgabe ist als Journalistin, zu berichten, die Leute zu informieren. Und es ist schwierig, wenn eine Partei doch sehr stark ist in den Umfragen, da einfach so sagen, die ignorieren wir jetzt, weil vielleicht gefällt mir die Politik, die sie machen, nicht. Das ist nicht meine Vorstellung von Journalismus.
Aber wie geht's denn mit so Leuten wie so Identitären zum Beispiel? Das sind ja teilweise wirklich so erbärmliche Würstel, dass man sich manchmal denkt, stop making stupid people famous. Wie gehst du damit um mit dieser Gratwanderung?
Naja, ich habe mit den Identitären jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel zu tun. Ich habe anfangs eigentlich sehr wenig über die berichtet und ich habe auch sehr lange eigentlich immer nur geschrieben von einer rechtsextremen Splittergruppe, was sie ja auch eigentlich sind. Ich finde es schon wichtig, dass man sich anschaut, was die tun, aber man muss halt auch aufpassen, dass man nicht auf ihre Masche reinfällt. Also es sind eigentlich gar nicht so viele, die sich halt sehr geschickt aufblasen. Und jemand wie eben Martin Sellner versteht das Spiel mit den Medien doch halbwegs und da muss man, finde ich, aufpassen. Also ich finde es schon berichtenswert, wenn eine Partei, die den Kanzler stellen möchte, mit den Rechtsextremen kuschelt. Dann muss man auch aufzeigen, wo sind die Verbindungen, wer sind die Verbinder. Aber jeden Topfen, den die aufführen, sofort rausblasen, würde ich auch nicht machen.
Es heißt auch oft bei Aufdeckung von FPÖ-Skandalen, die Leute, denen man die Augen öffnen sollte, erreicht man ohnehin nicht. Stimmt das so?
Das ist eine schwierige Frage. Wer sind die Leute? Also ich glaube, dass wenn es jetzt wirklich darum geht, ob die FPÖ 25% oder 30% erreicht, das sind viele Leute, die sind jetzt keine Rechtsextremen, keine klassischen. Also ich glaube, dass diese Kernwählerschicht, die ein ganz gefestigtes ideologisches Weltbild hat und deswegen FPÖ wählt, die wird man wahrscheinlich nicht erreichen. Aber es geht ja darum, alle anderen aufzuklären. Und es geht ja nicht nur um die FPÖ, sondern es geht ja auch darum, die brauchen ja jemanden, der mit ihnen in eine Koalition geht. Und die müssen sich auch rechtfertigen, ob sie jetzt wirklich mit einem Herrn Kickl eine Regierung bilden wollen oder nicht.
Es gibt eine Umfrage, laut der 76% der ÖVP-Wähler dagegen sind, Herbert Kickl zum Kanzler zu machen. Glaubst du, weiß das Führungspersonal der ÖVP das?
Ja, ich gehe schon davon aus, dass die die Umfragen, die es gibt, kennen. Ich glaube auch, dass die Frage jetzt zu früh ist. Also wir tun ja schon so, als hätte die FPÖ und Herbert Kickl die Wahl schon gewonnen und damit machen wir ihnen eigentlich einen Gefallen. Also ich wäre da noch für mehr Gelassenheit. Jetzt schauen wir mal, was das Jahr noch bringt. Schauen wir mal an, wie sie abschneiden werden bei der EU-Wahl. Da schaut es auch so aus, als wäre die FPÖ stärkste Partei. Das werden wir sehen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt am Wahlabend. Und dann würde ich diese Koalitionsfragen noch mal stärker stellen. Weil dann weiß man auch, anhand welcher Fakten man diskutiert.
Nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos hat es geheißen, Philippa Straches Luxushandtasche auf Parteikosten hat der FPÖ mehr geschadet als die im Video dokumentierte Korruptionsbereitschaft. War das wirklich so?
Was auffallend war, dass diese ganze Diskussion, hat sich der Strache ein Swimmingpool, die Reinigung zahlen lassen oder das Hundefutter oder ich weiß nicht was alles, dass das die Leute schon mehr aufgeregt hat oder viele Leute. Ich glaube, das lag auch daran, dass es irgendwie greifbarer ist. Das kann man sich besser vorstellen, als was es bedeuten würde, wenn eine vermeintliche Oligarchennichte sich in der Kronenzeitung einkauft und dann quasi ein Mediensystem wie in Ungarn errichtet wird. Das ist viel abstrakter, als zu lesen, da ist Steuergeld für eine Tasche oder was immer verwendet worden. Das geht, glaube ich, schneller ins Herz, in die Emotion.
Ja, und es ist auch oft das Gegenspin, das heißt dann ja, die Korruptionsbereitschaft ist ja bei allen gegeben, es sind ja alle gleich, da ist ja keiner besser als der andere. Was antwortest du solchen Leuten, die mit sowas kommen?
Naja, dass die FPÖ ist schon immer relativ weit vorne, wenn es um Korruption geht. Also da ist schon, also das heißt nicht, dass die anderen es ja nicht machen, also dass es nicht immer auch in anderen Parteien Probleme gibt. Ich meine, denken wir an die Ära Sebastian Kurz, wo es auch sehr viele Vorwürfe gibt. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, also ich mache jetzt seit bald einmal 25 Jahren FPÖ-Berichterstattung, was es da für Skandale gegeben hat, noch davor, da war ich noch Schülerin, wenn ich an die Affäre Rosenstiengel denke, wo der niederösterreichische, sehr hohe FPÖ-Funktionär einfach abgehaut ist nach Brasilien mit dem Steuergeld. Dann Schwarz-Blau, da kann ich mich erinnern an Pressekonferenzen zu den Eurofightern, also zu diesen Kriegsfliegern quasi, wo der Gernot Rumpold, also eine Agentur von Gernot Rumpold, also auch einer aus dem Haiderreich, ich glaube, die haben für eine Pressekonferenz damals 90.000 Euro verrechnet.
Es gab dann auch 300.000 Euro für Kamingespräche mit Landeshauptleuten, die es nie gegeben hat. Das fand ich besonders faszinierend. Und insgesamt, glaube ich, 6 Millionen sind damals geflossen über Rumpold.
Die genaue Zahl weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind das lauter Summen, wo ich mir denke, also da war die FPÖ schon immer, hat die Nase immer ziemlich weit vorne gehabt. Oder auch wenn man sich anschaut, was in Kärnten alles los war. Ich meine, das ist nach der Ära Haider und BZÖ ist das Land halb im Abgrund gestanden und musste wieder saniert werden.
Da muss ich gleich einhaken, weil du ja wirklich Insiderin auch zu dem Thema bist. Mich hat immer fasziniert die Figur vom Herrn Mikscher, Gary Mikscher. Der war ja derjenige, der offensichtlich das libysche Geld verräumt hat und damit irgendwie abgehauen ist. Hast du jemals irgendwie die Spur von dem wieder aufgenommen? Weiß man da irgendwas, was aus dem geworden ist?
Also ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass sozusagen, es gab da dieses Tagebuch damals vom Maischberger, wenn ich mich richtig erinnere, wo eben der in sein Tagebuch reingeschrieben hat, so aller Liebestagebuch, der Mikscher sei abgehaut. Man konnte dem Mikscher aber auch nie nachweisen. Ich habe einmal damals versucht, in Kärnten sozusagen ihn zu finden. Und der war immer ein bisschen unsichtbar, also schon in der Ära Haider. Ich kannte den gar nicht mehr. Also Mikscher ist aus der Politik ausgeschieden, als ich als Journalistin begonnen habe oder kurz davor. Und ich habe damals auch ältere Kolleginnen und Kollegen von anderen Zeitungen angerufen und gefragt, wie war denn der? Und alle haben mir gesagt, sie können nichts sagen, weil der war immer so Haiders stiller Schatten. Und das ist er bis heute geblieben. Ich glaube, er ist auch nicht mehr aufgetaucht.
Offensichtlich nicht. Nein, also seine Spuren verlieren sich und wenn man nachfragt, man hört gar nichts diesbezüglich. Also der dürfte durchgekommen sein mit der Nummer und das Geld bleibt verschwunden. Weißt du, was aus Kolleuni wurde? Franz Kolleuni, apropos Schatten von Haider? Ja?
Nein, der ist auch verschwunden. Der war doch eine Zeit lang beim Haider unterwegs. Das war so ein Konditorensohn aus Kärnten. Es gibt ja auch diese Torte, diese Kolleuni-Torte. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ja, das war damals, muss man sagen, als der mit dem Haider unterwegs war, der war ja wahnsinnig jung. Das war dann, der Haider hat dann immer wieder so persönliche Sekretäre gehabt, die ihn dann eine Zeit lang begleitet haben. Von manchen hört man heute noch hier und da was. Also sein langjähriger Pressesprecher Karl-Heinz Petritz ist auch nicht irgendwie, ist auch irgendwie eher abgetaucht, wenn ich es, oder abgetaucht, also von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Andere hört man immer wieder. Und manche tauchen plötzlich wieder auf, wie ein Herr Westenthaler.
Faszinierend, gell? Da haben wir alle geschaut.
Ja, man sieht sich halt mindestens zweimal im Leben anscheinend.
Das ist schon faszinierend. Aber was glaubst du, ist da der Hintergedanke, ausgerechnet den Westenthaler wieder auszugraben? Ist das Mitleid oder weiß der Westenthaler was über den Kickel?
Da sind wir jetzt schon sehr bei der Spekulation. Faktum ist, der Westenthaler kennt sich doch, also hat gewisse Erfahrungen in der Politik, war jetzt auch nicht der angenehmste, als er noch aktiver Politiker war, wenn man mit den älteren Kolleginnen und Kollegen redet. Da gab es doch hier und da Anrufe, die angeblich nicht sehr angenehm waren vom Herrn Westenthaler. Und so einen können sie halt anscheinend brauchen, weil ein Ziel der FPÖ ist ja wirklich der Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da ist jemand wie Westenthaler sicher keine schlechte Waffe.
Sogar der Westenthaler kann noch was bringen. Ja, schöner Gedanke. Bleiben wir bei den Zielen der FPÖ. Ich habe vorhin von Herbert Kickels Ansage bei einer Pressekonferenz erzählt, die lautete, wir müssen unser Verhältnis zu Russland normalisieren. Was glaubst du, versteht Kickel da unter normal?
Ja, die FPÖ will ein Ende der Sanktionen, die verhängt wurden, zum einen eben wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, aber vor allem auch wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf die Ukraine. Das ist ein klares Ziel der FPÖ und das verfolgen sie eigentlich seit vielen Jahren schon. Und das scheint Kickel unter Normalisierung zu verstehen.
Aus dem unlängst veröffentlichten Dossier von Whistleblowern aus der russischen Botschaft wissen wir, dass Kickel den russischen Inlandsgeheimdienst FSB als Vorbild für eine Reform des österreichischen Verfassungsschutzes nehmen wollte. Karin Kneißl wollte einen eigenen Geheimdienst gründen, just mit jenen BVD-Mitarbeitern, die sich jetzt als russische Spione herausstellen. Wie eng ist die Verknüpfung der FPÖ mit Putin?
Also es gab, soweit ich mich erinnern kann, jetzt nie einen direkten Kontakt offiziell zwischen Putin und, keine Ahnung, Strache oder Kickl.
Naja, den Freundschaftsvertrag.
Naja, aber der wurde ja nicht, also ich meine, das ist wirklich, dass die sich die Hand geschüttelt haben, das ist zumindest nicht dokumentiert offiziell. Die FPÖ ist aber 2016 nach Russland geflogen, nach Moskau. Da waren damals die Herren Gudenus, Strache, Hofer, Wilimski. Die haben auch so ein Selfie gemacht in Moskau und haben ein sogenanntes Arbeitsübereinkommen unterschrieben, wo sie eben gesagt haben, dass die Partei, also es war zwischen Einiges Russland, das ist die Putin-Partei, und eben der FPÖ. Und da ging es darum, dass sie sich, also es war eher so ein Papier, wo man sagt, ja, man will gemeinsam arbeiten, man hat dieselben Interessen. Ich glaube, es stand auch drinnen, dass man die Jugend irgendwie im gleichen Geist ausbilden möchte und so weiter. Das war damals für die FPÖ auch gut, weil sie sich ein bisschen so staatsmännisch präsentieren konnten. Also wir sind die, die mit dem großen Russland einen Vertrag haben. Wir sind die staatstragende Partei. Die New York Times hat einmal geschrieben, dass Moskau, abgesehen von seinen Kriegswaffen, drei Waffen besitze. Und das ist Geld, Ideologie und Desinformation. Beim Geld hat die FPÖ immer klar gesagt, es gab keine Gelder von Russland. Was wir wissen, ist, dass zum Beispiel das Rassemblement National, also die Partei von Marine Le Pen, Marine Le Pen, die hat vor einigen Jahren von Russland einen sehr günstigen Kredit zur Finanzierung des Wahlkampfs bekommen. Das wissen wir von Österreich nicht. Was wir auch wissen beim Thema Ideologie, dass es doch da gewisse Nähe gibt. Also dieser Glaube, den jetzt auch der Putin verbreitet, quasi dieses moralisch verfallene Europa versus einer natürlichen Ordnung, die die FPÖ propagiert, dass immer wieder bei diesen, die Normalen, wir sind die Normalen, die anderen sind die Dekadenten, die Eliten und so weiter, das hat die FPÖ gleich wie die Putin-Partei. Oder auch, dass die nationale Souveränität über dem Völkerrecht stehe und dieser Kampf gegen die EU, das sind alles Sachen, die verbinden die beiden und auch ihr Gesellschaftsbild, diese Ablehnung von Homosexualität, das ist was, wo man sagt, ideologisch ist da, gibt es da doch Verbindungen. Und das Dritte beim Thema Desinformation, was mir auffällt, ist, dass das ein Bereich ist, wo Russland sehr viel Geld reinpumpt, das wissen wir auch. Und was wir auch sehen, ist, dass in Österreich rund um den Kosmos FPÖ und Umfeld sozusagen, da gibt es einige, ich würde mal sagen, Desinformationsplattformen oder so rechtsextreme Propagandamedien, die auch zum Teil sehr pro-russisch berichten. Also es gibt zum Beispiel ein Medium, das sehr nah an der FPÖ ist, das hatte also es ist ein Magazin und eine Online-Seite und die hatten in der ersten Ausgabe Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper und die Coverzeile war, wir wollen einen wie Putin. Ob es da Unterstützung gibt aus Russland, das wissen wir nicht, weil die müssen ja alle auch nicht ihre finanzielle Gebarung offenlegen. Deswegen kann man auch nicht behaupten, dass die Geld kriegen, aber ideologisch gibt es da doch eine Nähe.
Da ist die Frage auch, was sich noch herausstellt. Es ist jetzt gerade eine Propagandaplattform aufgeflogen, eine russische, wo offensichtlich sehr gute Beziehungen zur AfD waren nach Deutschland und verschiedene europäische Länder, wo es offene Unterstützung offenbar gegeben hat. Also das ist, glaube ich, noch ein sehr weites Feld, was sich da noch herauskristallisieren könnte. Der Kickl hat ja auch wiederum behauptet, er hätte den Freundschaftsvertrag mit Putins Partei gekündigt. Das stimmt aber nicht. In Wahrheit hat sich der Vertrag automatisch verlängert.
Ja, da gibt es irgendwie Diskussionen. Also manche sagen auch, er ist ausgelaufen. Ich glaube, das Papier zeigt schon, wo die FPÖ ideologisch steht. Ob der jetzt aktuell gerade eingehalten wird, dieser Vertrag oder nicht, ist, glaube ich, nicht so wichtig, weil ideologisch sind sie einfach da sehr nahe und auffällig ist halt auch, dass die FPÖ die Kraft ist in Österreich, die politische Kraft, die eigentlich in einer wirklichen Permanenz gegen diese Sanktionen gegen Russland kämpft. Oder auch die Partei ist, die zum Beispiel Wahlbeobachter schickt. Also ich kann mich erinnern, 2014 waren Johannes Hübner, der jetzt auch bei den Taliban war vor kurzem, und der frühere Clubchef Johann Gudenus, Wahlbeobachter an der Krim nach der Annexion, um dann zu sagen, ja, war eh alles super. Oder der frühere FPÖ-Politiker Detlef Wimmer, der war 2017 bei so einem Jalta-Wirtschaftsforum, da war er gerade Linzer Vizebürgermeister. Oder ich kann mich erinnern, Johann Gudenus war bei Kadyrov, also Ramzan Kadyrov, dem tschetschenischen Machthaber, Schlechter von Grozny. Also da haben sie schon ordentliche einschlägige Freundinnen sozusagen. Und ob das, also da kommt es gar nicht mehr auf dieses Papier an, ist das jetzt gültig, ist es ausgelaufen, wurde es verlängert, sondern da ist die Nähe einfach da.
Du hast vorhin die Medien erwähnt, das scheint mir ein bisschen eine Strategie zu sein bei der FPÖ. Sie haben eine Medienstrategie, die schaut so aus, dass sie nur bedingt auf etablierte oder gar seriöse Medien setzen, sondern sich stattdessen auf FPÖ-TV, Infodirekt, auf 1 oder ähnliches konzentrieren. Welche Überlegung steckt hinter dieser Strategie?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Die FPÖ hat das sehr früh oder verhältnismäßig früh angefangen. 2009 hat der damalige dritte Nationalratspräsident Martin Graf, das ist auch so ein bisschen ein Einschlägiger, der auch in der FPÖ ganz weit rechts außen steht, der hat so eine, hat unzensuriert.at begonnen. Also anfangs als Blog und später quasi als professionelle Fake News Schleuder, die eben das Ziel hatte, die FPÖ, die Politik der FPÖ medial zu unterstützen. Und dann haben sie recht bald darauf auch FPÖ TV gegründet. Da hat damals schon der Kickl in der ersten Ausgabe gesagt, das machen sie, weil in Österreich herrsche Zensur und die etablierten Medien sind alle so gegen sie und deswegen machen sie ihre eigenen Medien. Und das wurde halt immer mehr und mehr und in Kombination mit sozialen Medien, mit Facebook, mit Telegram, mit Twitter, können sie da relativ viele Leute eigentlich erreichen und sind nicht mehr so sehr angewiesen darauf, dass sie eben etablierten kritischen Medien Rede und Antwort stehen müssen. Und das ist natürlich angenehm, weil welcher Politiker würde nicht lieber wohin gehen in ein Studio, wo man sagt, wie konnte Ihnen das gelingen? Das haben Sie wirklich toll gemacht. Was ist Ihr Geheimnis dahinter? Das
passiert das halt tatsächlich, nicht, ja.
Bei dem Bild. Ja, es ist nicht erfunden. Das klingt
für alle, die es noch nicht gesehen haben, ja, das ist tatsächlich, so werden dort die Fragen gestellt. Sie reden sich ja vor miteinander ab. Es gibt ja ganz offene Bekenntnisse dazu von den Betreibern dieser alternativen Medien, dass sie sich mit den Leuten von der FPÖ vorher absprechen, was genau berichtet wird. Da gibt es zum Beispiel auch die Ansage dazu, dass man sich möglichst nicht über extreme Verschwörungstheoretiker lustig machen soll. Also Leute, die an Echsenmenschen glauben, weil das alles potenzielle FPÖ-Wähler sind und die sollte man nicht verschrecken. Und deshalb ja, gehören die quasi auch mit an Bord.
Es hat auch vor kurzem der EU-Spitzenkandidat Harald Wilimski sehr offen bei einer Podiumsdiskussion gesagt, er hat erzählt vom Aschermittwoch, vom politischen Aschermittwoch der FPÖ in Ried, wo er auch war. Und dann wollte eine Journalistin von der ARD aus Deutschland ihm eine kurze Frage stellen, ein kurzes Interview mit ihm machen. Und er hat dann sehr stolz erzählt, dass er der Kollegin gesagt hat, nein, er redet nicht mit ihr. Also sie hat das Recht, ihm Fragen zu stellen, aber er hat das Recht, diesen Medien, öffentlich-rechtlichen Medien keine Antworten zu geben, weil es interessiert ihn nicht.
Naja, das wird relativ offen gespielt in letzter Zeit. Also es wurde auch gesagt vom Heimbuchner, dass sich in Zukunft Islamisten und Journalisten zu benehmen lernen werden müssen, ne? Und im Kampf gegen FPÖ-kritische Medien gab es auch unlängst einen besonders unappetitlichen Vorfall um einen Puls24-Kameramann auf einer FPÖ-Demo. Da hast du ein bisschen dazu recherchiert, ne?
Ja, also ich war auf dieser Kundgebung. Ich war dann nicht genau dort, als das passiert ist. Also ich war da keine Augenzeugin. Man sieht in einem Video, dass der Kameramann einem FPÖ-Sympathisanten nahe kommt, ihn aber nicht berührt, aber doch recht nahe kommt. Und dann gibt es ein Video, wo man sieht, dass Junge aus dem FPÖ-Umfeld, aber auch aus dem identitären Umfeld den Kameramann attackieren. Also einer, der ist auch bei der FPÖ in Wien aktiv und beim Ring Freiheitlicher Jugendlichen, oder jetzt heißen sie ja Freiheitliche Jugend, der schubst den dann ziemlich brutal weg.
Mhm. Der kandidiert jetzt auch, glaube ich, irgendwo, ne? Der Schubser.
Ja, ich meine, auf der Schubsi ist irgendwo recht weit hinten auf der Liste zwar, aber bei der Arbeiterkammerwahl ist er einer der Kandidaten.
Kann man sagen, vielleicht wird er sich durchboxen.
Ja, da muss er aber weit boxen. Braucht eine gute Rechte, weil er ist recht weit hinten auf der Liste.
Na gut, aber an sich spielt ja auch die FPÖ in letzter Zeit ungeniert mit Gewaltfantasien, vor allem der Herbert Kickl. Ja, dem Bundespräsidenten will er den Schädel gerade richten, für politische Gegner hat er Fahndungslisten und will ihnen aufs Hosentürl hauen. Passiert ihm das aufgrund seiner charakterlichen Disposition oder ist das bewusste Strategie?
Ich habe mir vor kurzem sehr viele Kickl-Reden angehört der vergangenen Jahre und auch transkribiert für einen Artikel und ich fand es recht auffällig, das mit dem Hosentürtel kommt immer wieder. Ich kannte das gar nicht so, diesen Ausdruck, dass man jemanden aufs Hosentürtel haut. Also
naja, du musst aus der Perspektive von Herbert Kickl, den Gegner, wenn der Vier-Augen-Kampf ist da eher schwer möglich, auf Augenhöhe zu kämpfen im Gegner. So gesehen ist Kopfstoß eine mögliche und deshalb das Hosentürl, ne?
Ja, es ist aber insgesamt eher, also ich bin das nicht so gewohnt, dass man jetzt so dieses Verbal-Brutale, das ist jetzt schon was bei ihm stärker ist, als, also kannte ich zum Beispiel von Norbert Hofer in der Form nicht zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass da eine sprachliche Radikalisierung ist und ich glaube nicht, dass die ihm passiert, weil da ist er zu sehr Profi. Es würde mich überraschen, wenn ihm Sachen rausrutschen. Und man merkt es auch, wenn man mehrere Kickl-Reden sich genauer anhört. Es sind eigentlich immer die gleichen Bausteine, die da zusammengesetzt werden. Also es geht, glaube ich, schon darum, ums lächerlich machen und um sich selbst zu erheben. Ich bin der Held, der die anderen dann wegboxt. Wir hatten das auch schon sehr früh. Es gab mal in einem EU-Wahlkampf, da müsste ich jetzt nachsehen, ich glaube, es müsste um 2010 gewesen sein, also wirklich schon lange her, ein Comic, das die FPÖ veröffentlicht hat, wo der sogenannte HC-Man, damals war ja Strache noch Parteichef, genau, der HC-Man kämpft gegen die Bonzen und Schweine in Brüssel und da ist auch, da gibt es auch so eine Gewaltszene, wo er dem Mustafa eine aufs Nudelaug aufbrennt. Und der Texter dieses Comics, also nicht der Zeichner, aber der Texter war auch Herbert Kickl.
Er war Comic-Texter auch.
Ja, der hat alles getextet von denen. Also.
Sein Multitalent. Ja. Faszinierend. Also, das hätte ich gar nicht, das hätte ich zum Beispiel nicht mehr gewusst, dass er für die HC-Comics selber getextet hat.
Genau, den HC-Man hat er mitverfasst damals. Ich glaube, dass Herbert Kickl durchaus kalkuliert arbeitet und sich sehr überlegt, was er sagt und wie er agiert.
Mhm. In Graz brodelt ein Enthüllungsvulkan rund um den Korruptionsskandal in der Grazer FPÖ. Glaubst du, wird der noch vor der Wahl zum Ausbruch kommen?
Das kann ich nicht einschätzen. Das liegt ja jetzt bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Was man weiß, ist, dass da ziemlich viel Steuergeld verschwunden ist. Das ist ja amtlich. Da gibt es ja auch Leute, die quasi sich selbst belasten. Die FPÖ versucht halt sehr stark, das sagen, als kleinen lokalen Konflikt ein bisschen zuzudecken, um damit das keine Rolle spielt. Wir haben ja auch eine Landtagswahl in der Steiermark im Herbst. Da wird man sehen, wie weit sich das ausgeht. Es ist halt, Graz ist weit weg und in Wien kriegen das zum Beispiel wenig Leute mit und bundesweit überhaupt. Also im Moment ist das noch sehr lokal und die große Frage ist nicht nur, wo ist das Geld hin, sondern auch, wer wusste eigentlich davon?
Genau. Der Herbert Kickl hat ja dafür gesorgt, dass die den Skandal aufdecken wollten, in der Partei ausgeschlossen wurden. Das wird er ja nicht ganz grundlos gemacht haben.
Ja, es gibt jetzt einen zweiten Club, die heißen, nennen sich irgendwie die Korruptionsfreien. Also die früheren Freiheitlichen, hätten wir auch nicht erwartet, aber...
Das ist ja die vegetarischen Fleischhauer ein bisschen, die korruptionsfreien Freiheitlichen, ja.
Naja, da gab es schon noch, ich muss sagen, in der Partei, in der FPÖ in Graz halt welche, die sich das genau anschauen wollten und die da recht lästig waren. Also es ist ja nicht so, dass jeder, der freiheitlich ist, korrupt ist, sondern es gibt ja unterschiedliche Motive, dorthin zu gehen. Und da waren halt welche, die... hatten großes Interesse, das aufzudecken und das kam aber dann, führte dann zu einem Bruch sozusagen. Jetzt haben sie einen eigenen Club. Was dann noch kommen wird, wie gesagt, das liegt auch an der Staatsanwaltschaft und an den Ermittlungen.
Nee, ich finde vor allem erst faszinierend den Aspekt des Herrn Eustachios, der ja quasi der mutmaßliche Hauptbeschuldigte wird. Und der war ja nicht nur für die Grazer FPÖ zuständig, der war ja auch Finanzreferent für die Bundes-FPÖ. Glaubst du, sind da auch die diesbezüglichen Unterlagen noch auffindbar oder wird diese Spur versanden?
Ich kenne jetzt die Buchhaltung der FPÖ nicht so gut.
Wer kennt die?
Naja, ich würde sie gern kennen. Aber das ist auch das Problem, dass wir haben halt nicht so transparente Kassen bei allen Parteien. Also es gibt Parteien, die machen das freiwillig, die legen alles offen. Es ist aber nicht so, dass alles offengelegt werden muss immer. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht in die Konten reinsehen einer Partei. Deswegen ist es immer sehr schwer. Ich meine, von Wien wissen wir, dass die FPÖ auch gern mal einen Frühjahrsputz macht. Also in Wien haben sie ja sehr viel Unterlagen weggeschmissen. Das war aber, also rechtlich war das in Ordnung. Es war halt sehr überraschend, weil man hat halt die Zettel, die den Heinz-Christian Strache betreffen, die hat man aufgehoben. Der Rest ist, da war kein Platz mehr im Kastel. Man hätte auch ein zweites Kastl besorgen können, man hat sich halt entschieden, das Zeug wegzuhauen.
Also auch umweltpolitisch ein bisschen bedenklich, aber sie haben sich verbessert. Wenn du dich erinnerst, gegenüber früher der Dobernik, der hatte noch die Akten in die Klaren geworfen. Der hat sie in den Fluss reingeschmissen.
Vom Umweltschutzgedanken hat sich da was weiterentwickelt. Ich gehe davon
schon,
aus.
Schon,
also ich würde ein grünes Bewusstsein. Wien, ja, ich würde nicht unterstellen, dass sie es nicht ins Altpapiercontainer richtig entsorgt haben. Das haben sie sicher ordentlich gemacht.
Also nicht, dass nicht im Donaukanal liegt. Immerhin, ne? Das ist schon was wert. Ich glaube ja. Du, es herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass der Grundstock der neuen FPÖ-Wähler vor allem aus Impfgegnern und Klimawandelleugnern besteht. Was unternimmt die FPÖ, um diese Leute bei der Stange zu halten?
Die FPÖ thematisiert natürlich das Thema Corona und Corona-Maßnahmen immer wieder. Also das Letzte, was sie im Moment sehr gerne machen, eben auch über FPÖ-TV, ist tatsächliche oder vermeintliche Impfopfer, die vom Staat vergessen wurden, zu präsentieren und sich so ein bisschen als Schutzpatrone dieser armen Menschen zu inszenieren. Und auch sagen, sie haben es auch weitergedreht, indem jetzt zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, der große Feind ist, der neue große Feind der FPÖ. Das ist ja recht angenehm, weil auf die kann man hinhauen, die reagiert nicht, die ist weit weg, es kennt sich keiner wirklich aus, was die so tun. Also
idealer Sündenbock, ja.
Perfekt.
Mhm.
Und was mir aufgefallen ist, wenn man sich die Wahlergebnisse der vergangenen Wahlen anschaut, also in Oberösterreich ist mir das aufgefallen und auch bei der Salzburg-Landtagswahl. Die FPÖ hatte tendenziell immer sehr große Probleme, Wählerinnen zu mobilisieren. Also die FPÖ war immer eine klassische junge Männerpartei. Und da hat sich ein bisschen was verschoben. Also da ist sichtbar gewesen, dass auch überraschend mehr Frauen die FPÖ gewählt hat. Jetzt bin ich keine Meinungsforscherin, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade dieses Impfthema auch viele Frauen anspricht. Eben zum Beispiel Mütter, die sich Sorgen machen wegen ihrer Kinder. Es war ja auch damals keine leichte Entscheidung für viele Eltern. Lasse ich mein Kind impfen gegen das Coronavirus oder nicht? Also es war ja sehr viel Verunsicherung. Und das ist ein Nährboden für Parteien wie die FPÖ. Wenn die Leute unsicher sind, wenn die Leute Angst haben, das hilft Parteien wie den Freiheitlichen.
Du hast in diesem Zusammenhang einen nächtlichen Anruf von Marie-Christine Giuliani bekommen. Das klingt das erst einmal sehr unheimlich. Also bei der fürchte ich mich ja schon, wenn ich sie nur sehe. Aber was wollte sie von dir?
Naja, das war ein bisschen komisch. Das war ein Freitagabend, also kurz vor 23 Uhr. Die Sache war so, ich schaue halt immer wieder FPÖ-TV und da war eine Frau, die eben interviewt wurde, weil sie gesagt hat, sie hat eine schwere Beeinträchtigung aufgrund der Corona-Impfung. Und zwar diese Frau, der Marie-Therese Giuliani, die die Sendung gemacht hat, erzählt, sie hat sich impfen lassen und habe daraufhin einen Hirntumor, und zwar im Ohr, also im Gehörgang bekommen. Und das seien irgendwie die Symptome, seien 2 Monate nach der Impfung aufgetreten. Dann wurde übel, Schwindel und so weiter. Und ich bin weit entfernt davon, viel Ahnung von Medizin zu haben, aber mein Vater war Neurochirurg, deswegen hat mich das halt irgendwie interessiert. Und deswegen wusste ich im Hinterkopf, also bei uns waren solche Sachen halt immer wieder Thema zu Hause, als ich ein Kind war, weil er eben viel solche Sachen operiert hat. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das kommt mir jetzt komisch vor, 2 Monate, das ist ein Wahnsinn, wie kann ein Tumor so schnell wachsen? Und diese Frau hat in dem Video auch gesagt, dass ihre Ärztin ihr das bestätigt hat, den Tumor, und dass die Ärztin ihr gesagt hat, sie habe ganz viele Schlaganfallpatienten in der Ordination, die aufgrund der Corona-Impfung einen Schlaganfall hatten. Dann habe ich, nachdem der Name auf FPÖ-TV ausgeschrieben war und auch wo sie her ist und welchen Beruf sie hat, konnte ich sie sehr leicht googeln und habe ihr ein freundliches Mail geschickt, dass sie wer ich bin und dass ich da Interesse habe und ich würde auch gerne mit der Ärztin Kontakt aufnehmen. Daraufhin hat mir die zurückgeschrieben, ja, sie kann den Kontakt von der Ärztin nicht hergeben. Dann habe ich gesagt, aber sie könnten vielleicht so nett sein und die Ärztin fragen, ob sie bereit wäre, mit mir zu reden, mir dann den Kontakt schicken. Ich verstehe ja, dass sie mir das nicht sofort schicken wollen. Und parallel dazu habe ich mich einfach bei Experten erkundigt und gesagt, das ist die Diagnose. Die Frau sagt, sie hat diese Diagnose und die Symptome waren 2 Monate nach der Impfung. Gibt es Erfahrungswerte bei dieser Art von Tumor, wie lange das normalerweise dauert, dass der spürbar ist? Also bis er so wächst, dass er eben Symptome macht. Und dann hat mir der zuerst ein Kollege meines Vaters, den ich von früher kenne, den ich einfach mal kurz kontaktiert habe, gesagt, nein, das ist unmöglich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber ich frage auch jemanden, der jetzt sagen aktiv ist und nicht in Pension, und habe den Primar der Neurochirurgie im AKH um Stellungnahme gebeten. Und der hat mir geschrieben, normalerweise dauert das, ich glaube, 5 Jahre, bis der Tumor so groß ist, dass man Symptome hat, weil der sehr langsam wächst. Und ich glaube, in 20% der Fälle wächst der überhaupt in einem längeren Zeitraum gar nicht. Das heißt, nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft ist es eigentlich ausgeschlossen. Und dann habe ich die Frau noch einmal per Mail sehr freundlich kontaktiert und gesagt, ich habe jetzt mit Ärzten geredet. Und die sagen, sie haben das nie gesehen, dass ein Tumor so schnell wachsen kann. Und sie würden sich gern die Befunde anschauen. Natürlich auch gerne anonymisiert, weil das ja interessant ist. Also wenn das stimmt, dass ein plötzlich wegen einer Impfung der Tumor so schnell wächst, muss man sich das ja anschauen. Und daraufhin habe ich dann einen Anruf bekommen von der Frau Giuliani, eben um 10:45 an einem Freitag. Und ich habe ihr dann auch gesagt, ich bin gerade bei einer Veranstaltung, könnten wir vielleicht morgen telefonieren zu einer normaleren Zeit. Dann hat sie mich irgendwie recht unfreundlich erklärt, entweder jetzt oder nie. Dann habe ich gesagt, aber eigentlich haben ja sie mich angerufen, nicht umgekehrt. Also ja, ich war ein bisschen überrascht. Also und dann hat sie mir erklärt, sie muss mich jetzt anrufen, weil ich hätte diese Dame so unter Druck gesetzt. Und ich habe dann gesagt, Entschuldigung, ich habe ihr 2 Mails oder so geschickt. Sehr freundlich. Ich habe sie auch nicht extra nicht angerufen, weil ich wollte sie ja nicht stressen. Also die, ja, und dann hat sie gemeint, ich bin so arg und ich bin so böse zu der Frau. Und ich habe dann gesagt, Gertrude, was war jetzt so schlimm dran? Es war einfach eine ganz normale Rechercheanfrage. Und dann hat sie gemeint, naja, wenn ich das nicht verstehe, sie ist Psychotherapeutin, ich kann ja gerne 10 Stunden bei ihr nehmen. Das habe ich dann abgelehnt.
Naja, das ist ja auch ein Symptom. Wenn man gegen Fake News was unternehmen will, dann glaube ich, braucht man psychiatrische Behandlung. Das ist ein interessanter Gedanke, der dahinter steckt. Der Herbert Kickl zitiert in letzter Zeit gerne die Bibel. Er behauptet, dass er sehr viel betet und verspricht seinen Anhängern die Erlösung. Darf sich vielleicht auch Ewald Stadler Hoffnungen auf ein Comeback machen?
Also bei der FPÖ würde ich prinzipiell einmal gar nichts ausschließen, aber da wäre ich ein bisschen überrascht. Wobei, sagen, beruflich bin ich mit Ewald Stadler immer recht gut ausgekommen. Also
der war manchmal ganz lustig, gell? Ja, ist ja, mir ähnlich also, gegangen. Der hat, da hat man manchmal das Gefühl gehabt, der nimmt sich nicht ganz ernst.
Ja, und Kickl und Stadler stelle ich mir jetzt irgendwie eine harte Kombi vor, aber wer weiß, wer da ist. Es sind noch einige, die wieder raushupfen können. Es gibt ja noch ein paar von früher. Aber mich freut es eh, weil über die weiß ich immer viel. Das ist dann eh nett, wenn sie wieder zurückkommen.
Das geht mir ähnlich. Also ich warte auch, zum Beispiel ist jetzt, wo der Westenthaler wieder da ist, könnte eigentlich auch der Rumpold wieder. Das wäre doch großartig. Der Mann fürs Grobe, oder? Der die Firma mit dem HC gehabt hat und alles. Also ja, man hat so, das finde ich auch das ganz Schöne beim Beschäftigen mit der FPÖ, dass es immer wieder die gleichen Leute kommen.
Weißt du eigentlich, wer der Schüler vom Rumpold war?
Der Schüler vom, der Rumpold hatte einen Schüler?
Ja, der Kickl hat bei ihm auch gelernt.
Nein. Also er hat gelernt bei Rumpold?
Ja, sicher. Die haben ja 2004 den Haider Landtagswahlkampf in Kärnten Slogan am Besseren kriegen wir nimmer gemeinsam gemacht.
Richtig, richtig. Mir war am liebsten immer die gemeinsame Firma, die der Rumpold mit dem Strache hatte, die Care Partners, die genau, Kredite für Zähne genau gegeben haben. Die sofort in Konkurs gegangen ist, weil sie natürlich nicht bedacht haben, dass wenn man Kredit für Auto gibt, dann und der Kreditnehmer kann den Kredit nicht bedienen, dann gehört einem das Auto. Aber was macht man mit Zähnen?
Das ist schon sehr, sehr lange her, muss man sagen. Also
das fand ich so rührend. Glaubst du, dass der HC noch eines Tages auspacken wird, so die große Abrechnung? Weil Freund von Kickl ist er definitiv nicht mehr.
Es ist so schwierig, in der FPÖ was zu prophezeien. Vom Gefühl her würde ich sagen, eher nicht. Meine Einschätzung 2019, als dieser ganze Ibiza-Skandal war eigentlich auch, wenn der Strache es schafft, ein, zwei Jahre den Mund zu halten, könnte er durchaus wieder ein Comeback schaffen. Aber er hat sich halt dann entschieden, nicht den Mund zu halten und jetzt kann der nicht mehr zurückkommen, würde ich sagen. Da könnte ich mir noch eher vorstellen, dass irgendwann einmal Johann Codenus wieder auftaucht. Naja, aber der ist einfach gegangen und man hat eigentlich kaum was von ihm gehört seitdem.
Ja, er ist irgendwie unter einer Schneewächte verschwunden und du meinst, er könnte dann wieder sich selber rausgraben und dann auftauchen. Wir lassen uns überraschen. Apropos, wir lassen uns überraschen. Kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs nochmal zurück. Der klare Wahlsieg der FPÖ wird vielerorts unvermeidbar angesehen. Wie siehst du das?
Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, also zum einen ist auffällig, dass die FPÖ sehr lange schon sehr stabil vorne liegt in den Umfragen. Das ist normalerweise eher ein Indiz dafür, dass das hält. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Ende März und wir haben gesehen, dass sich noch sehr viel verändern kann in einem Wahljahr. Und wir wissen weder, was so mit schwelenden FPÖ-Skandalen, ob da noch was kommen wird. Wir wissen aber auch nicht, was in den anderen Parteien los sein wird. Also ich hätte auch nicht am Beginn von Türkis-Grün prophezeit, dass Sebastian Kurz im Laufe dieser Legislaturperiode als Bundeskanzler zurücktreten wird. Was vielleicht sein könnte, das kommt mir ein bisschen so vor. Ich kann mich noch erinnern, in den 2000er Jahren waren es immer die Grünen, die Umfragen Kaiser waren und sehr gute Umfragewerte hatten, aber dann am Wahlabend bei einem doch eigentlich recht guten Ergebnis immer erklären müssten, warum sie es eigentlich nicht ins Ziel gebracht haben. Es könnte natürlich auch sein, nachdem zwar die FPÖ klar vorne liegt, aber doch mit einer leichten sinkenden Tendenz in letzter Zeit und es sind ja keine 15%, die sie voraus sind, dass es alles so nah aneinander ist, dass sich da ein bisschen was noch verschiebt. Aber wissen werden wir es am Wahlabend.
Da glaubst du, jenen Stimmen aus der ÖVP sagen mit Kickl, die aus der ÖVP sagen, mit Kickl machen wir es definitiv nicht?
Ich glaube prinzipiell nicht, dass die Stimmen vor der Wahl dieselben sind wie die nach der Wahl. Also wir haben das ja schon oft erlebt, was alles vor der Wahl ausgeschlossen wurde und dann war es nach der Wahl kein Problem. Die Frage ist auch, wer ist denn die Stimme der ÖVP nach der Wahl? Also die ÖVP hat ja das Problem, dass sie in dieses Wahljahr startet mit extrem guten Ergebnissen bei den Wahlen davor, weil da eben noch dieser Strahlfaktor Sebastian Kurz war. Das heißt, die ÖVP wird ein Minus einfahren und zwar sowohl bei der EU-Wahl als auch bei der bundesweiten Wahl im Herbst. Und dann ist die Frage, wer trifft denn dann die Entscheidungen? Ist das dann noch Karl Nehammer als Parteichef oder ist dann wer anderer da? Das Gleiche ist bei der SPÖ. Wenn Andreas Babler die Wahl nicht gewinnt, ist er dann weiter Parteichef oder kommt dann das nächste Köpferrollen in der Sozialdemokratie?
Na, hältst du das zum Beispiel für denkbar, dass es tatsächlich in der SPÖ Leute gibt, die sagen, ja, warum nicht? Die sind national, wir sind sozialistisch, warum soll das nicht zusammenpassen?
Es wird sicher Leute in der Sozialdemokratie geben. Ich glaube nicht, dass die Partei als Ganzes mit einem Herbert Kickl in eine Koalition gehen würde. Aber wie gesagt, ich mag das nicht spekulieren. Es wird mich sehr überraschen. Ich glaube auch, dass das, wenn das der Fall wäre, dann würde das wahrscheinlich die SPÖ eher zerreißen.
Es gibt wohl keinen anderen Journalisten, der sich so intensiv mit der FPÖ auseinandersetzt wie du. Wie hältst du das psychisch aus? Was macht das mit dir?
Ich hoffe, es macht nichts mit mir. Mir geht es eigentlich psychisch sehr gut. Also es ist auch nicht so, also es ist jetzt nicht, das klingt, als wäre ich irgendwie, ich weiß nicht, würde ich mich ans Kreuz nageln lassen wie Jesus. Nein, es ist gar nicht schlimm. Ich bin noch nie körperlich attackiert worden in diesen 25 Jahren und ich war bei sehr, sehr vielen FPÖ-Veranstaltungen. Also ich wurde schon mal nicht wo reingelassen oder musste wieder gehen oder so. Aber es ist jetzt, also ja, es macht psychisch gar nichts mit mir. Ich finde es einfach auch, also sagen wir so, ich habe mir da eine Partei ausgesucht oder ich bin da zufällig reingestolpert und halt bei der Partei geblieben. Ich mache auch, ich beobachte auch andere Parteien und berichte auch über andere. Aber es gibt wenige Parteien, wo so viel los ist wie bei der FPÖ. Und ich meine, es ist schon auch teilweise sehr lustig. Ich meine, welche Partei hat denn einen Ibiza-Skandal?
Das heißt aber, du wirst bei der Sache bleiben.
Ja, ich mache auch andere Themen, also nur FPÖ den ganzen Tag wäre mir auch ein bisschen zu langweilig, aber prinzipiell, solange die FPÖ ein Faktor in der österreichischen Innenpolitik ist, schaue ich mir das natürlich an.
Das freut zu hören, Nina, du machst einen sehr, sehr, sehr guten Job, für den ich auch bedanken möchte und schließen möchte mit, möge die Übung auch weiterhin gelingen.
Ja, man kann mich auch ganz kurz, man kann mich auch unterstützen, indem man auf www.falter.at/blauland ein Abo nimmt. Das ist kostenlos und dann macht mir die Arbeit noch mehr Spaß, wenn es viele Leute lesen.
Ein hervorragender Hinweis, dem ich mich vollinhaltlich anschließe. Danke, Nina.
Sehr gerne. Dankeschön.
Das war die 97. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Das Motto Stop making stupid people famous gilt für meinen nächstwöchigen Gesprächsgast definitiv nicht. Zum einen ist er alles andere als stupid, zum anderen bereits maximal famous. Laut Medien wie die Zeit, die Standard oder der New York Times ist er wahlweise der interessanteste, einflussreichste oder kontroverseste Künstler unserer Zeit. Kurz gesagt, ich freue mich auf den Regisseur und Wiener Festwochenintendanten Milo Rau. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.